Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sigurd Brinkmann begrüßt Sie heute. Gerald Kirsch schrieb Romane, Kurzgeschichten, Essays und Texte für die BBC. In Großbritannien war er bis zu seinem frühen Tod 1957 ein Bestseller-Autor. In Großbritannien war er, ja, wie gesagt, sehr, sehr bekannt. Hierzulande veröffentlicht der Pulpmaster Verlag Kirschs Romane. Nachts in der Stadt aus dem Jahr 1938, den Krimi Ouvertüre um Mitternacht und den 1943 entstandenen Roman Die Toten schauen zu über das von den Nationalsozialisten begangene Massaker in Lidice. Neu im Programm ist das Buch Hirn und Zehn Finger. Oliver Jung stellt es vor.
Das erste Opfer des Kriegs ist die Individualität. In den Schützengräben zählt allein Masse. Dass Frontliteratur so häufig in Ich-Perspektive erzählt wird, man denke nur an Ernst Jünger, Erich Maria Remarque oder Dieter Wellershoff, ist also auch eine ultimative Verteidigung des Selbst. Das souveräne, kartesische Ich gegen die alles einebnende Logik und Hierarchie des Kriegs. Auch der Weltkriegsroman »Hirn und Zehn Finger« des britisch-jüdischen Autors Gerald Kirsch wird in Ich-Perspektive erzählt. Und doch gibt es einen bezeichnenden Unterschied. Die Geschichte einer dramatischen Widerstandsaktion auf dem Balkan wird von gleich vier verschiedenen Ich-Erzählern geschildert, die einander den Staffelstab übergeben. In der ausgestellten Mündlichkeit wirkt das zunächst wie die kollektive Schilderung eines Abenteuers.
Nur ruhig, Blut. Ihr wollt wissen, was wir gemacht haben, als wir bei der Bistritze angelangt sind? Was gab's da zu tun? Was hättet ihr getan? Da waren wir, da war das Wasser, wir mussten es überqueren.
Die vier Ich-Erzähler, drei Männer und eine Frau, gehören zu einer kleinen Partisaneneinheit, die nach dem Überfall auf ein Militärdepot der italienischen Faschisten samt ihrer Beute, Dynamit und Zünder, den schwer bewaffneten Verfolgern entkommen muss. Dabei wird ein reißender Fluss zum Problem, denn das Wasser hat die rettende Holzbrücke weggerissen. In nicht einmal einer Stunde muss aus drei Baumstämmen, die man waghalsig an die Stümpfe der Brückenpfeiler bindet, eine Behelfsbrücke gebaut werden. Ein fast unmögliches Unterfangen. Der erste Erzähler, der auch auf den Überfall selbst zurückblickt, ist der noch jugendliche Slowene André. Sein Dorf und seine Familie wurden ausgelöscht. Ihm erscheint es als höchste Ehre, einmal so zu sterben wie der Mitkämpfer Marco, der verletzt zurück ins Lager der Feinde lief.
Zunächst gab es eine Art Blitz. Das musste Marcos Kiste mit dem Dynamit gewesen sein. Dann ein leichtes Donnergrollen. Das mussten Kisten mit Granaten gewesen sein. Und danach zersprang alles. Die Welt, der Himmel, alles. Das ganze Lager ging in die Luft.
Doch schon daran, wie André die Partisanen porträtiert, den Kroaten Stefek, dem die Faschisten Frau und Tochter abgeschlachtet haben, den poesieliebenden Slowenen Janis, den baumstarken Klemen, weitere Slowenen, Kroaten und Serben, macht deutlich, dass Kirschs Verneigung vor diesen Widerstandskämpfern keine bloße Heldenanekdote ist, sondern eine erzählerisch geschickt arrangierte Parabel. Von symbolischer Kraft ist bereits die unerhörte Begebenheit im Zentrum der Novelle, der Brückenbau. Diese Brücke, das macht André in einer längeren Reflexion deutlich, steht für den Weg in die Zukunft, die Befreiung aus der Gefangenschaft. Ebenso wichtig aber ist der Umstand, dass in dieser Gruppe die ethnische Zugehörigkeit keine Rolle spielt.
Tja, wir waren alle in derselben Senke im Wald. Aber wir hatten vergessen, dass wir Serben waren und Kroaten und Slowenen. Wir waren als Männer zusammen, bekämpften den gleichen Feind.
Wie zehn Finger kommen die Rebellen der Erzählerin Jerisa vor. Alle gesteuert vom selben Hirn. Der Literaturliebhaber Janis weiß es noch besser auszudrücken.
Für ihn waren Slowenien, Kroatien und Serbien wie drei Stränge eines Seils. Einzeln nur Schnüre, miteinander verdrillt, unzerreißbar.
Vor diesem Hintergrund bekommt auch die strukturelle Leitidee der alternierenden Erzählinstanzen eine tiefere Bedeutung. Sie spiegelt das Dargestellte. Tatsächlich bestärken die einzelnen Erzählpartien einander dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. Das jugendliche Pathos Andres, die Abgeklärtheit Clemens, Steffeks Fatalismus und Jerisas Empfänglichkeit für das Symbolische bilden eine Einheit. Das ist poetologisch famos und wirkt von heute her gesehen umso ergreifender, weil wir wissen, dass sich die zu einem Strang namens Jugoslawien verdrillten Schnüre schließlich so tragisch wieder aufdrillten. Eine weitere Instanz gibt es, auf die sich die Hoffnung des Autors gründet und von der diese Parabel insgeheim handelt. Die Literatur selbst, die Hand in Hand über alle Nationalitäten hinweg Brücken ins Morgen zu bauen vermag.
Ich bin dumm und weiß es nicht. Es mag sein, wie Janisch sagt, dass 10 ordentlich zusammengeklebte Wörter Mauern aus Stein überdauern können. Lasst es uns hoffen.
Gerade die naive Formulierung macht aus diesem frommen Wunsch eine tröstliche Zuversicht. Anders als in seinem erschütternden Requiem für die Toten von Lidice aus demselben Jahr 1943 zielt Gerald Kirsch in Hirn und 10 Finger ganz auf die Botschaft ab, dass ein Morgen möglich ist. Das ist Frontliteratur, die ich sagt, aber wir meint.
Oliver Jung rezensierte Gerald Kirschs Roman Hirn und 10 Finger, aus dem Englischen übersetzt von Angelika Müller. Das Buch aus dem Palpmaster Verlag hat 128 Seiten und kostet 12 Euro. Kevin Lombert ist promovierter Literaturwissenschaftler, Radiomoderator und Romanautor. International bekannt wurde der 32 Jahre alte Kanadier mit Querelle de Roberval. Roberval ist eine Kleinstadt in der Provinz Quebec am Ufer des Lac Saint-Jean. Mitten im eiskalten Winter tritt die Belegschaft eines dort ansässigen Sägewerks in den Streik. Anders als viele Fabriken in Quebec gehört das Werk noch keinem multinationalen Konzern. Ein Jahr wird der Ausstand dauern und schließlich in einer Gewaltorgie enden. Lombert nennt seinen Roman eine Gewerkschaftsfiktion. Ich habe Frank Weigand, Lomberts Übersetzer, gefragt, ist das purer Spott?
Spöttisch würde ich es vielleicht nicht nennen. Es ist tatsächlich liebevoll ironisch gemeint. Weil auch wenn sich der Roman stellenweise sehr auch über diese Belegschaft der Fabrik lustig macht, schlägt trotzdem das Herz auf Seite der Arbeiter. Also eigentlich ist der Roman unter anderem eben auch so eine gesellschaftliche Analyse, warum dieser Streik scheitern muss. Der scheitert nämlich an so einem eklatanten Mangel an Solidarität. Und zwar unter den Arbeitern selbst, aber eben auch innerhalb der Gesellschaft. Also schließt sich eben niemand in Roberval diese Bewegung an. Und auch die Spitze der Gewerkschaft ist so mit politischer Lobbyarbeit beschäftigt, dass die einfach hängen gelassen werden und dann so sehr auf sich selbst gestellt sind, dass eigentlich nur noch Gewalt bleibt, um überhaupt irgendwas zu tun. Also das ist sozusagen der politische Aspekt. Formal ist eine Fiktion nicht nur, weil eine Geschichte erzählt wird, die eben erfunden ist, obwohl die von einer Geschichte inspiriert ist, die sich wirklich zugetragen hat. Aber Fiktion ist in diesem Fall eben auch die Tatsache, dass diese realistische soziale Ebene immer wieder sabotiert wird eigentlich durch das Eindringen von so einem magischen Realismus, die das Ganze überhöht. Und am Ende hat man wirklich das Gefühl, das wird so dargestellt wie eine mystische Tragödie, was sich dazu trägt.
Das Wort Querelle bedeutet Streit und es wird um mehr als Arbeiterrechte gestritten in Lomberts Fiktion. Querelle ist hier aber auch eine explizite Anspielung auf einen lange verbotenen Roman von Jean Genet. Wie Genets virilem durch Brest ziehenden Matrosen Querelle verfallen auch in Lomberts Roman Männer reihenweise dem schwulen Arbeiter Querelle. Was, Frank Weigand, ist radikal an der Weise, wie Kevin Lombert von sexuellem Verlangen, von Homosexualität, Queerness und Arbeitskampf erzählt?
Radikal ist nicht nur die Art und Weise, wie erzählt wird, sondern auch wie zusammengedacht wird. Also Sexualität und Arbeitskampf gehen eben zusammen. Querelle ist eben nicht nur eine Hommage an diese Figur von Jean Genet, sondern der hat auch eine Biografie in dem Roman. Das ist ein ganz normaler Student, der sich an der Uni gelangweilt hat und dann in die Gegend gefahren ist, wo seine Eltern herkommen, um dort im Sägewerke zu arbeiten. Und er lebt eben seine Sexualität absolut hemmungslos aus und erzählt auch von seinen 1000 Sexdates ständig in der Fabrik, was tatsächlich die sexuelle Identität der Männer dort erschüttert und auch der Väter seiner Geliebten in dem Dorf. Der bringt tatsächlich eine Unruhe rein in diese heterosexuelle Gesellschaft. Und all die Figuren, die ihre Sexualität wirklich ausleben in dem Roman, sind so radikale Störfaktoren. Es gibt auch die beste Freundin von Querelle, Jezebel, die total ohne Unterschied mit Männern und Frauen schläft. Und es gibt drei Jugendliche zwischen 15 und 17, die aus lauter Langeweile und Lust an der Provokation in dieser langweiligen Kleinstadt in so einer Dauerorgie aus Sex und Drogen verschwinden. Das heißt, Sexualität ist wirklich eine Art des Widerstands gegen diese Gesellschaft, aber auch eine Utopie, also tatsächlich eine Art Gegenwelt. Und es gibt so mehrere Szenen, wo Kerel Sex hat mit indigenen jungen Männern, also jungen Männern, die ihren Familien weggenommen wurden und die zwangsadoptiert wurden von weißen kanadischen Familien.
Ja, auch gerade ein großes Thema in der Presse.
Auf jeden Fall. Und das wird hier eigentlich tatsächlich zu einem Politikum, weil Kerel sagt, in diesem Moment, wo dieser junge Mann Sex mit mir hat, das ist der Moment, wo es Freiheit und Transzendenz für den gibt. Und am liebsten würde ich ihm irgendwie mit jedem Beckenstoß die Möglichkeit zum Widerstand quasi injizieren. Da wird der Sex wirklich politisch. Und Robert Wall oder diese Gesellschaft, die da geschildert wird, ist eben nicht nur eine extrem heterosexuelle, sondern auch eine, die total auf Ausbeutung fußt. Also es werden menschliche Ressourcen eben ausgebeutet, es werden natürliche Ressourcen ausgebeutet. Also es geht ja um Abholzen dieser riesigen Wälder. Es wird auch Ideologie ausgebeutet und die Sexualität ist der Sand im Getriebe. Das ist dann das, was man eigentlich wörtlich als queer bezeichnen würde.
In Ihrem Nachwort zum Roman sprechen Sie von der Herausforderung, einen Tonfall zu finden, denn Lamberts Roman besteht aus vielen disparaten Elementen. Es gibt den authentischen Gewerkschaftsslang, Fachtermini und intertextuelle Verweise und Zitate von Genet, Pasolini und Rainer Werner Fassbinder, der Genets Kerel 1982 verfilmt hat. Entgeht einem zu viel, wenn man die literarischen und filmkünstlerischen Anspielungen nicht erfasst?
Nein, es entgeht einem nicht zu viel. Ich glaube, es soll einem immer etwas entgehen, weil dieser Roman fährt wirklich wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig auf. Aber es gibt eben nicht nur Hochkultur, also nicht nur Anspielungen auf Victor Hugo oder Arthur Rimbaud oder Fassbinder, sondern auch Songtexte von Madonna oder es geht um die Rollen, die Leonardo DiCaprio gespielt hat. Es ist also was total Eklektizistisches und das Tolle an dem Roman ist, dass er wirklich, dieser Autor, etwas vollkommen Neues aus diesen disparaten Elementen schafft und dass das einen wahnsinnigen Drive hat, einen wahnsinnigen Rhythmus, der auch sehr viel Spaß gemacht hat zu übersetzen. Und der ist dann tatsächlich dem Leser, der Leserin überlässt, sich darauf einen Reim zu machen. Also ich komme vom Theater, ich würde sagen, das ist brechtisch, dass einem da was Provozierendes hingestellt wird, was einen dazu auffordert, sich dazu zu positionieren.
Frank Weigand hat Querelle de Robert Wall ins Deutsche übersetzt. Der Roman des kanadischen Autors Kevin Lambert ist kürzlich im Secession Verlag erschienen. Er hat 200 Seiten und kostet 23 Euro. Nach Florenz, Venedig und Rom zu reisen, das war für Künstler, Dichter und Gelehrte vor 200 Jahren ein Muss. Goethe zehrte lange von seiner italienischen Reise. Der Archäologe und Kunstgeschichtler Winckelmann blieb im Land bis zu seinem Tod. Stendhal und Byron, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Thomas Mann suchten Inspiration in Italien. Übersehen wird, dass auch viele Frauen seit dem frühen 18. Jahrhundert im Bel Paese unterwegs waren und davon in Briefen, Tagebüchern und Reportagen berichteten. Konstanze Neumann und Petra Müller wollen diese Lücke mit einer Anthologie schließen. Mehr dazu von Clara Hoheisel.
2024 ist das große Italienjahr in den deutschen Buchläden. Schließlich ist das Land Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Eine Einladung für viele Verlage also, den Stiefel neu zu entdecken. Die neue Bibliothek schafft es, mit Ciao Italia das deutsche Vita neu zu interpretieren.
Als wir ankamen, war Nebensaison und Mondschein. Mehr kann man nicht verlangen. Wir aßen. Das erste Abendessen in Italien. Wird es den Erwartungen entsprechen? Ja, wir aßen leichte Pasta, die wie ein geflochtenes Nest auf dem Teller lag, mit der grünen Genuesa-Soße aus zerstoßenem Basilikum und Knoblauch. Dann eine gegrillte Dorade, festes Fleisch, leicht nussig im Geschmack, mit einem Schuss toskanischem Olivenöl und etwas Zitrone.
Schreibt die deutsch-britische Schriftstellerin Sibylle Bedford über ihre Italienreise 1961. Ciao Italia vereint die Erlebnisse von Aristokratinnen, Hofdamen, Schauspielerinnen, Komponistinnen, Journalistinnen und Schriftstellerinnen. Insgesamt kommen 20 Frauen zu Wort, die sich auf eine Reise nach Italien begaben. Die Frauen in Ciao Italia reisen auf vielfältige Weise. Manche begeben sich mit einer Freundesgruppe auf den Weg, andere in Begleitung ihres Ehemanns. Einige wagen das Abenteuer allein, wie die DDR-Bürgerin Christine Wolter in den frühen 1970er Jahren.
Schwer mit der Einsamkeit, der heimlichen Reisegefährtin fertig zu werden,
dokumentiert sie in ihrem Tagebuch. Die Gedanken der reisenden Frauen offenbaren sich ganz unterschiedlich. Mal als kunstvoll ausgeschmückte Sätze, mal in knappen Stichpunkten, wie sie in Tagebüchern typisch sind. Ciao Italia lädt geradezu zum Stöbern ein. Es ist kein Buch, das streng von vorne nach hinten gelesen werden muss. Die Schrift dieser Berichte ist handschriftlichen Notizen nachempfunden. Unterstreichungen oder verschnörkelte Elemente heben den persönlichen Stil der Schreiberinnen hervor. Nur die Wahl des pinkfarbenen Einbands wirft die Frage auf, ist dies ein bewusstes Spiel mit Genderstereotypen oder doch schlicht eine ästhetische Fehlentscheidung? Frauen waren lange Zeit in ihrer Mobilität eingeschränkt. Oft mussten Väter oder Ehemänner zustimmen, wenn sie eine Reise antreten wollten. In Ciao Italia zeigt sich aber, oft sind sie es, die sich um ihre männlichen Begleiter kümmern müssen. Zum Beispiel Emily Fontane, die Frau von Theodor Fontane. Als 50-Jährige dokumentiert sie in ihrem Tagebuch 1874 den gesundheitlichen Zustand ihres Gatten und die Unannehmlichkeiten in ihrer Unterkunft.
Zu Bett und eine wahre Höllennacht durchlebt. Ich durch Flöhe und entsetzlichen Lärm auf der Straße im höchsten Fieber der Verzweiflung. Theo ganz krank.
Nicht nur soziale Barrieren bestimmten die Reiseerfahrungen, sondern auch finanzielle Notwendigkeiten. Viele Frauen mussten ihre Reisen durch das Schreiben und Veröffentlichen von Reiseberichten finanzieren. Die Erzählweise in Ciao Italia gleicht einem intensiven sinnlichen Erlebnis. Beim Lesen ist förmlich das Meeresrauschen zwischen den Seiten zu hören. Diese lebendige Darstellung fängt die Essenz des italienischen Lebensgefühls ein. So schreibt die Schriftstellerin Virginia Woolf an ihre Schwester Vanessa Bell im Jahr 1927.
Ich würde gerne mein ganzes Leben lang von Stadt zu Stadt reisen, durch Ruinen streifen und beobachten, wie die Schoner einlaufen und mich in italienische Mädchen verlieben, die alle aussehen wie Milais Zeichnungen im Cornhill.
Auffällig ist, dass die Frauen ein und denselben Schauplatz teilweise ganz unterschiedlich erleben. Die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Fanny Lewald kann der Lagunenstadt in den 1940er Jahren partout nichts abgewinnen.
Kein Blatt, kein Baum, kein Grün in dieser ganzen Stadt, kein Vogelsang, keine Blüte, kein Duft von Blumen.
Ciao Italia gelingt es, das Land nicht nur als Schauplatz zu zeigen, sondern als atmende Entität, die in den Worten dieser Frauen widerhallt. Die Texte offenbaren eine intellektuelle Neugier. Sie sind kunsthistorisch und landeskundlich facettenreich. Und das, obwohl viele Frauen lange nur einen begrenzten Zugang zur Bildung hatten. Ciao Italia gibt auch Einblicke in die politischen Missstände und gesellschaftlichen Verhältnisse Italiens. Die Frauen fungieren als Zeitzeuginnen. Sie beschreiben ihre Erlebnisse inmitten der französischen und österreichischen Vorherrschaft, der Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und den Vorboten des Faschismus. Hedwig Pringsheim, die sich als brillante Unterhalterin einen Namen gemacht hatte, dokumentiert in ihrem Tagebuch ihre Rundreise durch Italien im April 1926.
Nach dem Frühstück Karte an Katja, dann Rendezvous mit Peters und Carellis auf dem Kapitol, dort zunächst verfehlt, da wir das aufregende Attentat auf Mussolini, der von einer verdrehten Irländerin angeschossen wurde, aus nächster Nähe erlebten. Zuerst Terror, dann, da dem Duce nur die Nase blutete, Enthusiasmus.
Die Texte in Ciao Italia nehmen die Lesenden mit auf eine Reise durch das Land und durch die Epochen, begleitet von einem durchgehenden roten Faden, dem weiblichen Blick. Eine Lektüre, die Lust darauf macht, den eigenen Koffer zu packen und zu sagen, Ciao Italia.
Clara Hoheisel über die von Constanze Neumann und Petra Müller herausgegebene Anthologie Ciao Italia. Sie ist in der anderen Bibliothek erschienen zum Preis von 48 Euro. Auf die Nachrichten folgt Forschung aktuell. Die Kollegen beschäftigt unter anderem die Suche nach den Ursachen für den Einsturz der Carola-Brücke in Dresden. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.